Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Pragmaticus heißt es, dabei ist die Geschichte des Weltuntergangs ungefähr so alt wie die Menschheit selbst. Schon die alten Babylonier und Ägypter kannten apokalyptische Erzählungen. Seither wollte praktisch keine westliche Religion auf diese hocheffiziente Werkzeug zur Disziplinierung des Volkes verzichten. Vorhergesagte Höllenfeuer, Blutregen, Seuchen, Sinnfluten, Hungersnöte oder die Androhung ewiger Verdammnis für Ungläubige gehörten stets zum Standardprogramm der Missionare. Nicht überall auf der Welt sind die Menschen für solche Stories empfänglich. So könnten etwa Chinesen mit Weltuntergangsfantasien wenig anfangen, schreibt der deutsche Apokalypse-Forscher Robert Folger. Diese grundsätzlich positiv-pragmatische Weltsicht der Chinesen könnte in den nächsten Jahrzehnten zur politischen Superkraft werden. In anderen Kulturen gehört der Weltuntergang praktisch schon zum normalen Geschäft. Unlängst warnten prominente Forscher und Manager, dass künstliche Intelligenz ein Auslöschungsrisiko für die Menschheit darstellte. Es sollte eine globale Priorität sein, dieses Risiko abzumildern, ähnlich wie andere Risiken, etwa Pandemien und Atomkriege. Wie alle handwerklich gut gemachten Prophezeiungen bestand auch dieser aus einem einzigen, sehr vage formulierten Satz. Die KI-Experten haben offenbar bei Nostradamus nachgeschaut, der mit seinen stets mehrdeutigen und daher manchmal zu Ereignissen passenden Prophezeiungen im 16. Jahrhundert ganz Frankreich in Atem hielt. Und das sind längst nicht alle abgesagten Apokalypsen der letzten 50 Jahre. In den 1970er Jahren hatten Klimaforscher eine neue Eiszeit vorausgesagt. Das vom Club of Rome etwa zur gleichen Zeit ausgerufene bevorstehende Ende der globalen Erdölreserven ist ebenfalls nicht eingetreten, obwohl sich die Weltbevölkerung seither fast verdreifacht hat. Was wir aus diesem Bericht entnehmen können, ist, dass es zahlreiche Spekulationen gibt, wie die Welt einmal enden wird. In Anbetracht dessen sind auch eine Menge von Menschen aufgrund der verschiedenen Theorien verwirrt, wenn man sich mit diesem Thema auseinanderfasst. Und auch heute fragen sich sehr viele Leute, was aus unserer Welt wird, wenn man sich die furchtbaren Zustände in unserer Zeit anschaut. Das ist eine berechtigte Frage, auf die Gottes Wort, insbesondere das Buch der Offenbarung, eine Antwort geben kann. Zunächst müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das Buch der Offenbarung nicht nur ein speziell eschatologisches Werk ist, sondern auch geschrieben wurde, um tiefe Wahrheiten und Ermutigungen bezüglich des christlichen Lebens und der Nachfolge zu zeigen. Und zwar sowohl in Bezug auf die gegenwärtigen schwierigen Situationen, als auch im Hinblick auf die Wiederkunft Christi. Das Wort Eschatologie bezieht sich auf die Lehre der Endzeit. Und mit dem heutigen Tag starten wir mit der Offenbarungsserie, wo wir versuchen werden, jede Woche daran anzusetzen. Bevor wir weiteres auslegen, so lasst uns nun den Predigttext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, wo es so heißt: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch gesehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Vers 1 beginnt mit dem Gegenstand Offenbarung Jesu Christi. Das griechische Wort für Offenbarung ist Apokalypsis, von dem sich das deutsche Wort Apokalypse leitet. Doch was bedeutet überhaupt dieses Wort? Der Begriff Apokalypsis bezieht sich in erster Linie auf den Akt der Offenbarung oder Enthüllung von etwas, das zuvor verborgen war. Im Neuen Testament wird es häufig verwendet, um die Offenbarung göttlicher Wahrheiten oder die Manifestation von Gottes Willen und Absichten zu beschreiben. Epheser Kapitel 3, Vers 5 betont es so: Dass in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen Heiligen, Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Diese Bezeichnung kann sich sowohl auf die Offenbarung von Gottes Wort als auch die endgültige Offenbarung Jesu Christi bei seinem zweiten Kommen beziehen. Und in unserem Fall bezieht es sich auf beide Punkte. Man beachte, dass die ganze Heilige Schrift ein Buch der Enthüllung Gottes ist. Aber in unserem Fall bezieht es sich konkret auf ein Thema, wie wir noch im weiteren Verlauf sehen werden. Was den historischen Kontext betrifft, so schreibt eine Quelle: Kultureller und historischer Hintergrund: In der griechisch-römischen Welt war der Begriff der Offenbarung nicht unüblich und wurde oft mit der Offenbarung göttlicher Geheimnisse durch Orakel oder Visionen in Verbindung gebracht. Im biblischen Kontext hat Apokalypsis jedoch eine eindeutige theologische Bedeutung. Die Gottesinitiative betont, der Menschheit seinen göttlichen Plan und seine Absichten bekannt zu machen. Diese Offenbarung ist nicht nur informativ, sondern transformativ und fordert eine Antwort des Glaubens und des Gehorsams. Zunächst kommt hier der Ausdruck Offenbarung Jesu Christi vor. Allein in dieser Konstruktion befindet sich eine gewaltige theologische Substanz. Warum? Denn wenn wir generell von Gott was wissen möchten, so führt kein Weg an den Herrn Jesus Christus vorbei. Nicht umsonst sagt es Johannes 14,6 so, wo Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also zu Gott, als nur durch mich. Henry schreibt dazu: Christus als König seiner Kirche hat es bisher für gut befunden, seine Kirche wissen zu lassen, nach welchen Regeln und Methoden er in seiner Regierung vorgehen wird. Und als Prophet der Kirche hat er uns die Dinge bekannt gemacht, die in der Zukunft sein werden. Und in unserem Kontext geht es spezifisch um das Buch der Offenbarung selbst. Das heißt, dass der Inhalt des Buches von seinem Autor stammt, Jesus Christus. Doch auch Jesus Christus ist nicht der endgültige Autor, sondern ein Vermittler, denn er erhält die Offenbarung von Gott, dem Vater. Christus ist doch selbst Gott und als solcher trägt er Licht und Leben, aber hier hat er das Amt des Vermittlers. Obwohl die menschliche Natur Christi mit der größten Klugheit, Urteilskraft und Durchdringung ausgestattet war, so konnte sie nicht göttliche Offenbarungen hervorbringen, da sie einzig und allein vom Willen Gottes abhängen. Mit anderen Worten, menschliche Vernunft kann sie nicht entdecken, sondern muss von Gott an die Person überbracht werden. Und dem Herrn Jesus verdanken wir das Wissen, was wir von Gott zu erwarten haben und was er von uns erwartet. Wir fangen daher mit unserem ersten Anwendungspunkt an. Die Offenbarung des Endes kommt direkt von Gott selbst. Wir haben es soeben gesehen, dass der Initiator für das ganze Geschehen Gott der Vater war. Und wen gebraucht der Vater für seine Mitteilung? Seinen einzigen geliebten Sohn, Jesus Christus. Wenn wir also gezielt über das Ende was wissen wollen, dann müssen wir die Heilige Schrift heranziehen. Wir müssen Gottes Wort aufschlagen und nachschauen, was Gott in seinem Wort offenbart hat. An dieser Stelle sei mit aller Deutlichkeit gesagt, dass der Regisseur der ganzen Geschichte der lebendige Gott ist und er das Ende selbst festgelegt hat. Bei einem Film wie Gladiator kann sich so manch einer fragen, was mit Maximus passieren wird, der als Gefangener in der Arena kämpfen muss. Wird er die weiteren Kämpfe überstehen oder nicht? Und jemand, der den Spielfilm nicht zuvor gesehen hat, kann nicht mit einer deutlichen Sicherheit sagen, wie es tatsächlich ausgehen wird. Aber derjenige, der das Drehbuch bis in alle Einzelheiten festgesetzt hat, kann es durchaus. Das Gleiche verhält sich auch mit Gott. Und wenn man noch bedenkt, dass ein Streifen in vielen Fällen eine Sache aufgreift und nicht die komplexe Historie der Welt, dann ist es schon sehr bewundernswert und faszinierend, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde bereits den Ausgang der Endzeit in einem exakten Buch dargelegt hat. Was passiert nun, wenn wir Gottes Wort nicht unter der Lupe nehmen? Vornehmlich, was die letzte Zeit anbelangt. Tun wir das nicht, dann haben wir keine korrekten Informationen über den Autor selbst, da wir ihn nicht konsultieren. Wir können das anhand einer Illustration schildern. Stellt euch vor, jemand möchte kommende Woche wissen, was mit dem Wetter geschieht. Und wenn diese Person statt der Wetter-App eine Fitness-App wählt, dann müsste sie schnell feststellen, dass sie an der falschen Adresse gelandet ist, um die exakten Details zu erhalten. Zugegeben ist dieses Exemplar nicht schwer zu verstehen. Aber es gibt ein anderes Beispiel, auf das sich in unserer Zeit die meisten Ungläubigen stützen. Es ist nicht die Offenbarung Jesu Christi, sondern die Offenbarung Satans. Wie macht sich das aber in der Praxis bemerkbar? Anstatt dass die Leute zu Gottes Wort greifen, beziehen sie Prophezeiungen aus der Finsternis, die als Wahrsagerei präsentiert werden. Und auf YouTube gibt es solche bekannten Anhänger, die regelmäßig Botschaften überbringen, was im nächsten Monat oder im Jahr passieren wird. Aber auch in der damaligen Zeit, wie im 16. Jahrhundert, hat man über Nostradamus jenes geschrieben. Die Weissagungen des im 16. Jahrhundert in Frankreich lebenden Nostradamus sind legendär. Obwohl seine Vorhersagen sehr vage und oft mehrdeutig formuliert sind, wird ihnen seit Jahrhunderten eine hohe Bedeutung zugeschrieben. So soll der Astrologe unter anderem Napoleon, Hitler und sogar den 11. September prophezeit haben. Dies führt uns zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Die Offenbarung des Endes von Gott ist eine messerscharfe und unfehlbare Präzisionsarbeit. Nicht, dass es uns entgeht, aber das hier beschriebene Zitat von Nostradamus oder auch von nicht zitierten Herrschaften sind oft mehrdeutig und nicht immer akkurat. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber viele sogenannte Gurus präsentieren sich mit ihren Vorhersagen, die im Nachhinein nicht so eingetroffen sind, wie sie immer angegeben haben. Wie kann das sein, dass manche Angaben stimmen und manche nicht, wenn man die Zukunft vermeintlich kennt? Gottes Wort dagegen erhebt einen absoluten Anspruch und auf ihre ausführliche Exaktheit. Blicken wir doch auf diese imposanten Bibelverse in Jesaja 55, die Verse 10 bis 11, wo es so ausgedrückt wird. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wir sehen also, das, was Gott verkündet, muss perfekt und unwiderruflich eintreten, wie er es mit seiner gewaltigen Autorität spricht. Da gibt es keine vermutlichen Prognosen oder eventuell Faktoren, was sein Werk verhindern könnten. Alles ist schon fixiert und zementiert, sodass es zu dem entsprechenden Zeitpunkt eintreffen wird. Wenn wir also hier die Offenbarung Jesu Christi vernehmen, dann handelt es sich um eine eindeutige Sache, die nicht widerlegt werden kann und wir dürfen auf sie vertrauen. Im selben Vers 1 erfahren wir auch den Antrieb dieser Offenbarung, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Der Begriff Doulos wird im Neuen Testament verwendet, um eine Person zu beschreiben, die sich in einer Position der Knechtschaft oder Unterwerfung befindet. Es wird hier metaphorisch verwendet, die eine wirkliche Realität wiedergibt, da alle Nachfolger Christi sich in Liebe für die Knechtschaft des Herrn verpflichtet haben. Und zugleich werden die Knechte Christi als Kinder Gottes angesehen, die den Geist Gottes empfangen haben und Gott unseren Vater bezeichnen dürfen. Verpassen wir das nicht, denn hier wird das Plural angegeben, was impliziert, dass alle Gläubiger in Christus gemeint sind. Hier geht es also nicht nur um Christen, die sich in einer bestimmten Lage oder Zeit befinden. was auch der Kontext beschreibt. Nein, es wird auf alle Tage ausgedehnt, wo sich Bekenner des Messias aufhalten. Die Botschaft ist also an Gläubige gerichtet, da Gott es für wichtig gehalten hat, seine Knechte nicht im Stich zu lassen. Was für ein gewaltiger Trost! Und Gott denkt an seine Knechte, wenn er seinen großen Wert darauf legt. Denn er möchte ihnen Trost, Kraft und Zuversicht spenden, wenn sie seine Nachricht hören. Sie sollen von den Ereignissen wissen, was noch bevorsteht. Sie sollen nicht im Dunkeln gelassen werden, wenn schwere Zeiten auftreten. Man vergleiche in unserer Gegenwart, wo die einigen Menschen ratlos sind, weil sie keine Orientierung besitzen, da man ihnen nicht mit den notwendigen Dingen entgegenkommt. Daher ist es ein gewaltiger Trost, wenn Gott uns seine Intention mitteilt. Schauen wir weiter. Denn Gott hat seine Offenbarung bekannt gemacht durch seinen Engel. Das heißt, dass Christus sie durch seinen Engel gesandt und kundgetan hat. Sehen wir diese erstaunliche Reihenfolge? Gott hat zuerst seine Nachricht seinem Sohn gegeben und der Sohn hat sie dem Engel überbracht und der Engel hat sie Johannes gezeigt. Die Engel sind dienende Geister, wie es in Hebräer Kapitel 1, Vers 14 betont wird. Sie sind dienende Geister zum Erben des Heils. Sie sind Christi Diener. Ja, Fürstentümer und Mächte sind ihm untertan. Alle Engel Gottes sind verpflichtet, ihn anzubeten. Und hier wäre es wichtig anzusetzen, da es obsessive Verfechter gibt, was Engelsbotschaften betrifft. Denn man könnte zu einer falschen Schlussfolgerung kommen und postulieren, dass Engel präsent sind, um mit ihnen zu kommunizieren. Aber das ist ein fataler Fehlschluss. Nach dem Motto, wenn schon Johannes mit den Engeln in Kontakt gestanden ist, warum sollten wir nicht genauso verfahren? Zusätzlich hören wir von einer großen Anzahl von vermeintlichen Christen oder Nichtgläubigen, die ständig Engelsbotschaften empfangen haben. Aufmerksamkeit bitte! Wir haben es hier mit Johannes zu tun, der ein Apostel war. Und es hat bestimmte Kriterien gegeben, wer als solcher genannt werden durfte und wer nicht. Wir haben dazu in Römer Kapitel 1 eine detailreiche Exegese ausgearbeitet, was diese Angelegenheit angeht. Aber eine der Haupttätigkeiten eines Apostels war, dass er Gottes Wort aufnimmt und sie niederschreibt. Epheser Kapitel 3, die Verse 4 bis 5, legt es so nahe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Heute befinden sich keine Apostel mehr, auch wenn manche dafür einstehen. Macht man aber eine saubere biblische Arbeit, so wird man feststellen können, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Des Weiteren können wir hier erkennen, dass der Engel nicht aus seiner eigenen Initiative gehandelt hat, sondern er durch Gottes Auftrag gesandt wurde, und zwar zu seinem Knecht Johannes. In der ganzen Heiligen Schrift gibt es keinen einzigen Vorfall, wo die Gemeinde Christi einen Engel aufsucht, da es bereits im Alten Testament als Spiritismus deklariert wird. Und Johannes war für diesen Dienst der auserwählte Apostel. Und so wie die Engel die Boten Christi sind, so sind die Amtsträger Boten der Gemeinden. Manche meinen, dass Johannes der einzige Überlebende gewesen sein soll, da die anderen ihr Zeugnis mit ihrem Blut besiegelt hätten. Dies sollte das letzte Buch der göttlichen Offenbarung sein und deshalb wurde es der Gemeinde durch den wahrscheinlich letzten der Apostel mitgeteilt. Zudem ist Johannes in einem herausragenden Sinn Knecht Jesu Christi, da er nicht nur ein Apostel war, sondern ebenso ein Evangelist und ein Prophet. Nachdem wir das geklärt haben, was soll denn nun unmissverständlich rasch geschehen? Ein Event, das 3 Tage beinhaltet? Ein Fest, das für eine Nacht ausgelegt ist? Das griechische Wort Tachos bezeichnet in erster Linie den Begriff der Geschwindigkeit oder Schnelligkeit. Es wird im Neuen Testament verwendet, um die Vorstellung zu vermitteln, dass etwas schnell oder ohne Verzögerung geschieht. Dieser Begriff unterstreicht oft die Dringlichkeit oder Unmittelbarkeit einer Handlung oder eines Ereignisses. Der dritte Anwendungspunkt ist daher, Die Offenbarung des Endes von Gott ist eine beginnende und laufende Realität. Verstehen wir, wie wichtig das Buch der Offenbarung ist? Auch wir sollten uns rasch mit diesem speziellen Werk beschäftigen. Die Wurzeln dieser Konstruktion sind schon in Daniel Kapitel 2, Vers 28 zu beobachten, wo wir das bewerten. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Der Schlüssel der Signifikanz dieser Anspielung aus Daniel ist, dass Daniel über das Königreich Gottes spricht, das in letzten Tagen eintreten soll. Johannes formuliert es hier um. Und mit diesen Worten ist nicht gemeint, dass sich die Prophezeiung Daniels bald erfüllen wird. Auch nicht die bloße Möglichkeit, dass sie jederzeit in Erfüllung gehen könnte, sondern die endgültig unmittelbar bevorstehende Zeit der Erfüllung. Man beachte die Parallelen zwischen Johannes und Daniel. Was Daniel für die letzten Tage prophezeit, kündigt Johannes als unmittelbar bevorstehend an. Die Änderung der Formulierung hebt die Betonung hervor, dass Johannes erwartet, dass die endgültige Bedrängnis, der Sieg über das Böse und die Aufrichtung des Reiches, die Daniel in der Ferne in den letzten Tagen prognostiziert, in seinen und zukünftigen Tagen als eine Notwendigkeit mit höchster Alarmbereitschaft zu sehen sind. Das heißt auch, dass der Schwerpunkt von Schnelligkeit, welcher in Vers 1 vorkommt, auf dem Beginn der prophetischen Erfüllung und ihrem laufenden Aspekt liegt. Markus 17,3 unterstreicht die zukünftigen Ereignisse, wenn es die gleiche futuristische Sprache benutzt und spricht der Herr Jesus so. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Es gibt viele Menschen da draußen, die postulieren, die Christen seien verrückt mit ihren Prophezeiungen. Und sie haben auch manchmal recht, da falsche Mitglieder in der Gemeinde ein Jahr oder einen bestimmten Tag angeben, was sich eine Vorhersage erfüllen soll. Und zu dem erwarteten Zeitpunkt ist nichts geschehen. Aber hier haben wir Johannes, der in Vers 2 so aufgeführt wird, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Das ist ein gewaltiges Statement, weil es über diesen Mann mit einer Wucht bekräftigt wird. Denn er hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt und alles, was er gesehen hat. Das Wort Zeuge war vor allem ein juristischer Begriff, obwohl sein Sinn weit darüber hinaus erweitert wurde. Christen wurden an römische Gerichte verraten, doch im Kontext der Buch der Offenbarung ist Zeuge die christliche Verkündigung des Wissens über Jesus. Zudem hat es sich im Alten Testament so verhalten, wenn ein Prophet bei irgendeinem großen oder dem kleinsten Parameter einen Fehler begangen hat, so wurde er automatisch als Prophet Gottes disqualifiziert, was beweisen würde, dass er niemals ein Gesandter Gottes war. Und so verhält es sich ebenso mit Johannes, der nicht als eine Fälschung, sondern ein wahres Etikett vom lebendigen Gott besitzt. Blicken wir genau, denn das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugen, stehen dicht zusammen, was eine grammatikalische Verknüpfung ist. In dieser Konstellation wird der vorhergehende Vers bestätigt, dass Johannes bezeugt. Mit dem Wort Gottes soll das geoffenbarte Reden von Gott dem Vater im Fokus stehen, das in seinem Sohn Jesus Christus das Zeugnis dieser Wahrheit zum Ausdruck kommt. Man beachte, dass in Vers 2 die Engel nicht mehr einbezogen werden, weil die Essenz Gottes Vater und Sohn im Zentrum des Geschehens rücken. Wir finden das immer wieder in der Heiligen Schrift. Zusätzlich ist das Wort glaubwürdig, was die Visionen betreffen, die Johannes gesehen hat. Er war live vor Ort anwesend und es hat sich nicht irgendwo im Hinterzimmer abgespielt. Es war auch kein Märchen, das aus der reinen Fantasie entspringt. Es war eine direkte, inspirierte Offenbarung mit der auserwählten Betonung, dass Johannes für diesen Auftrag integriert wurde. Und diese Visionen, die Johannes empfangen hat, entsprechen nicht den dämonischen Visionen, die in den charismatischen Gemeinden regelmäßig in Erscheinung treten, wo Leute merkwürdigste Geschichten berichten und äußerst seltsame Reaktionen aufweisen. Johannes wurde im Gegensatz zu den heutigen falschen Propheten von Gott selbst rekrutiert und attestiert. Auch das drückt Henry markant aus, wenn er schreibt, er, Johannes, war einer, der über das Wort Gottes im Allgemeinen und über das Zeugnis Jesu im besonderen Buch führte. Und von allem, was er sah, war er Augenzeuge und er verschwieg nichts, was er sah. Nichts, was in dieser Offenbarung aufgezeichnet wurde, war seine eigene Erfindung oder Einbildung, sondern alles war die Aufzeichnung Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Und so wie er dem nichts hinzufügte, so hielt er auch keinen Teil der Ratschlüsse Gottes zurück. So viel also dazu. Und in Vers 3 wird ein Zugeständnis ausgesprochen. Glückselig ist der, die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Das Wort glückselig wird aus dem griechischen Wort Makarios abgeleitet und heißt gesegnet. Im Neuen Testament wird Makarios verwendet, um einen Zustand des geistlichen Wohlbefindens und Wohlstands zu beschreiben. Es bezeichnet eine tiefe, beständige Freude und Zufriedenheit, die aus einer rechten Beziehung zu Gott entsteht. Es sei darauf hingewiesen, dass das Buch der Offenbarung das einzige Buch in der Heiligen Schrift ist, das in der Einleitung mit dieser Formulierung beginnt. Nun sind wir bei dem vierten Anwendungspunkt angelangt. Die Offenbarung des Endes von Gott ist eine gottgefällige Angelegenheit. Und in diesem Ausdruck glückselig, der dies und jenes tut, wird eine aktive Aufforderung bezüglich dem Befassen mit diesem Schreibens aufgerufen. Hier sehen wir es, der die Weissagung liest. Auch hier steht im Griechischen Prophetia und es bezieht sich auf die geoffenbarte Wahrheit, die wir schon erläutert haben. Hinzu ist hier die Zeitform von enormer Relevanz, da sie im Griechischen mit dem Partizip Präsens aufgezeigt wird, was eine lineare und andauernde Behandlung zumindest in diesem Kontext beschreibt. Die Rede ist also nicht von einer einmaligen Sache, die man soeben gelesen hat, wo der Vorgang endgültig abgeschlossen ist. Es geht hier um ein konstantes Aufnehmen dieses Buches, das in einer sukzessiven Reihenfolge aufgenommen werden sollte. Erstens, Lesen. Aber in unserem Abschnitt will das Wort Lesen etwas Bestimmtes vermitteln. Es steht hier im Zusammenhang mit dem Lesen der Heiligen Schrift oder dem öffentlichen Lesen in der Gemeinde. Man berücksichtige auch den historischen Kontext. Denn in der Antike konnte nicht jeder Mensch lesen. Und es gab ohnehin nicht genügend Exemplare des Buches, das von Hand kopiert werden musste, damit jeder sein eigenes hatte. Daher gilt der Segen nicht nur demjenigen, der das Buch selber studiert, sondern auch demjenigen, der es der Gemeinde vorliest. Und auch demjenigen, der zuhört, sowie der Rest der Gemeinde, der den Schriftlesungen lauscht. Was das Hören anbelangt, so bedeutet es nicht nur, dass etwas akustisch vernimmt, sondern auch, dass man das Gehörte aufmerksam und gehorsam reagiert. Und in dem Überlieferten wird auch aufgerufen, dass man in dieser Weissagung bewahrt. Nochmals, sollten wir uns hier den permanenten Zustand dieses Appells vergegenwärtigen. Denn es geht hier in erster Linie darum, dass man diese Prophezeiungen sorgfältig bewahrt. Dass man sie immer wieder vor Augen führt und dass sie so in Erinnerung verbleibt. Dass man nicht von der Botschaft abweicht, die von Johannes gegeben wurde. Es beinhaltet auch keine externen Informationen heranzuziehen, sondern beim Wort zu bleiben und deshalb auch mit dem Zitat beteuert wird, was darin geschrieben steht. Wir können uns manchmal mit nichtigen Sachen befassen, wie mit dem Lesen von den täglichen Nachrichten, die uns nicht immer einen Mehrwert bieten, oder das sinnlose Quatschen über gewisse Themen, wo ein Blödsinn vernommen wird. Man kann auch einige Dinge in seinem Herzen beibehalten, wo schmutzige Sehnsüchte zu finden sind. Aber hier geht es um eine gottgefällige Angelegenheit, die eine ewige Konsequenz besitzt. Deswegen sollten wir uns bewusst die Zeit dafür nehmen, um uns mit den lebenswichtigen Dingen im geistlichen Sinne zu beschäftigen. Zudem können wir immer wieder in diesem Buch nachschlagen, wenn wir Gottes Wort studieren wollen. Denn es ist keine vergängliche Literatur, sondern besitzt eine substanzielle Wahrheit, die beständig aufgegriffen werden kann. Und warum ist das jetzt so relevant? Denn die Zeit ist nahe. Nochmals, denn die Zeit ist nahe. Was will Johannes damit erklären, wenn er schreibt, dass die Zeit nahe ist? Wir finden dieselbe Phrase in Lukas Kapitel 21, Vers 8, wieder, die der Herr Jesus Christus selber aufgegriffen hat. Blicken wir doch darauf. Da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nun nicht nach. Bei Lukas 21, 8 geht es um das Auftreten Jesu Christi. Aber in unserem Abschnitt der drei Verse ist das Kommende nahe. Und wenn man noch Vers 7 im Kontext beachtet, dann auch die Wiederkunft Christi selbst. Da heißt es einmal, was in dem Buch der Offenbarung geschrieben ist, so wie die Zeit der Erfüllung der Wiederkunft Christi. Und nicht, dass wir das übersehen, aber die Abfassungszeit dieses Buches soll ungefähr 94 bis 96 nach Christus betragen haben. Und heute haben wir 2025. Darum sollten Christen das Gelesene, das Gehörte mit einem festen Glauben bewahren, weil sie dem Bräutigam entgegengehen sollen, wie es in Matthäus 25 mit dem Gleichnis der 10 Jungfrauen beleuchtet wird. Die Wachsamkeit und die fatale Gefahr des Abfallens stehen auch hier im Vordergrund, sodass Gläubige in einer rechten Haltung vor Gott kommen können. Der kommt und sein gewaltiges Erscheinen steht aus diesem Grund unmittelbar bevor. Wir konnten heute die ersten drei Verse behandeln und das nächste Mal geht es hoffentlich weiter. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.